Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Ralf Beiderkellen und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe des Podcasts von Religionen, in dem wir uns ganz einem klingenden Thema widmen. Dem Aufbruch bzw. dem versuchten Aufbruch zu einer neuen Kirchenmusik in den 1950er bis 1970er Jahren.
Herr Pfarrer, wenn es uns nicht gelingt, unsere Abkapselung zu überwinden und auf der menschlichen Ebene in der Diakonie...
Ich kenne diese Thesen, dieser modische Humanismus, mit dem man offenbar dem Marxismus Konkurrenz machen will. Ich habe Sie doch gebeten, loyal zu sein.
Ich habe nichts getan, was ich nicht verantworten kann.
So, das können Sie alles verantworten. Diese Jazzmesse, Ihre Beichtpraxis, Ihre Predigten, Ihren voreiligen Ökumenismus. Und jetzt wollen Sie auch sogar noch die Fronleichnamsprozession abschaffen.
Wir haben nur erwogen, ob man vielleicht eine andere Form finden könnte. Sie wissen doch selbst,
dass wir... Ich weiß. Aber die Leute hier hängen nun einmal dran.
Dieser Ausschnitt aus einem kleinen Fernsehspiel der ARD von 1971 über die Modernisierungsversuche eines jungen Vikars bringt es auf den Punkt. Nach dem Krieg und vor allem in den 1960er Jahren standen sich zeitgemäße Ausdrucksformen und Traditionspflege in beiden Volkskirchen oft unversöhnlich gegenüber. Es war der Ausdruck eines Konflikts zwischen den Generationen. Die eine war froh, den Krieg überlebt zu haben und im bescheidenen Wohlstand leben zu können. Sie wollte nicht selten zu einer gefühlten Normalität vor oder auch während des Naziregimes zurückkehren. Die andere war die Nachkriegsgeneration, die sich zunehmend an US-amerikanischen Ausdrucksformen orientierte und mit der Theologie der Befreiung und anderen von sozialistischen Idealen inspirierten Glaubensformen flirtete. Dieser Konflikt zeigte sich besonders im Streit um neue Formen der Kirchenmusik, wie die Jazzmesse, kirchliche Beatmusik oder der sogenannte Sacropop. Wir haben uns für die heutige Ausgabe der Religionen durch die Archive von ARD und Deutschlandradio gewühlt, um diese bewegte Geschichte inklusive ihrer Stilblüten für Sie hörbar zu machen. Singet dem Herrn ein neues Lied, aber wie? Diese Frage stellte sich vor allem ab den 1960er Jahren, als das Zweite Vatikanische Konzil auch liturgische Musik in der jeweiligen Landessprache erlaubte und, vereinfacht gesagt, den Inhalt über die Form stellte. Damit waren grundsätzlich alle musikalischen Stilrichtungen im Gottesdienst erlaubt, solange sie der Glaubensvermittlung dienten. Mit musikalischen Formen experimentierte man aber schon vorher, zumal in der evangelischen Kirche. In den 1950er Jahren bedeutete das neben eher sperriger neuer klassischer Musik vor allem die Inklusion von Jazz, Blues und Gospel. Hören wir zur Einstimmung eine Glosse des Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch zum Thema »Die neue Kirche« aus dem Jahr 1970.
»Gestern noch Inquisition«, heute können noch Ungläubige in der Kirche Kaffee kochen. Morgen der liebe Gott per Computer. Darf man in der Kirche lachen? Unser Pfarrer ist ein Witzbold. Unser Pfarrer ist ja so fortschrittlich, seine Frau auch. War Christus ein Mensch, ein Gott, ein Mensch gewordener Gott, ein Gott gewordener Mensch, ein Menschensohn, ein Mensch gewordener Gottessohn, ein Sohn gewordener Menschengott, ein Gott gewordener Menschensohn, etc., etc. Ein Reich, ein Gott, ein Pfarrer. Der Küster tritt die Treppe krumm. Die Kirchenmaus hat den Jatz integriert. In Saint-Bottrop, in Saint-Kreuznach, in Saint-Künzelsau, in Saint-Lüdenscheid, in Saint-Ravensburg singt man schon kräftig den Blues mit. Zwischen den Bänken wachsen schon kleine Baumwollfelder. Halleluja, wann kommt die Popkirche? Entweder finsteres Mittelalter oder Fortschritt mit Gewalt. Der Posaunentag, das Posaunenwerk, der Posaunenchor, die Posaunenarbeit, der Posaunenwart, der Landesposaunenwart, die Landesposaunenarbeit, die Posaunenbewegung. 60.000 deutsche Bläser. Würde Christus heute die Posaune handhaben oder das Vibraphon, würde Christus heute eine Sprechtüte benutzen oder ein Mikrofon, war Christus ein Evolutionär oder ein Revolutionär? Würde er heute auf die Straße gehen und ein Gewehr in die Hand nehmen? Aber ja, doch, immerhin, aber doch nicht so, ganz bestimmt sogar, von Zeit zu Zeit. Nein, niemals, allenfalls, jedenfalls anders. Bitte abtrennen und einsenden.
Soweit der Christ- und Kirchenkritiker Hans-Dieter Hüsch. Im nächsten Fundstück hören wir ein Beispiel für die Praxis dieser neuen Kirchenmusik. Am 22. Mai 1959 brachte der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, einen Beitrag über den ersten deutschen Kirchenmusikertag, auf dem es nicht zuletzt um die Frage ging, inwiefern sich Jazz, Blues und Gospel in einen deutschen Gottesdienst integrieren lassen. Denn das wünschten sich vor allem junge Menschen, die nach dem Krieg zunehmend in Kontakt mit diesen neuen amerikanischen Musikrichtungen gekommen waren.
Sie hören 25 Minuten Zeitfunk.
Die Zeit im Funk.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Die Berichte für unsere aktuelle Abendsendung kommen heute aus Genf, Paris und Berlin.
Gehört die moderne Musik in den sakralen Raum?
Berlin und der erste deutsche Kirchenmusikertag.
Bevor wir den Beitrag hören, noch ein Hinweis. In einigen dieser alten Ausschnitte kommt eine Bezeichnung für Menschen afrikanischer Herkunft vor, die heute als herabsetzend empfunden wird. Daher haben wir sie aus dem folgenden Beitrag herausgeschnitten.
Wenn man die moderne Architektur unserer neuen Kirchen betrachtet, die meist von Mut und sicherem Stilgefühl zeugen, so liegt die Überlegung nahe, ob nicht auch der Klang, der diese neuen Räume füllt, einen modernen Akzent erhalten sollte. Diese Frage gehört zu den Problemen, die auf dem ersten deutschen Kirchenmusikertag in Berlin diskutiert werden. 25 Konzerte sowie Vorträge und Demonstrationen gehören zu dem Programm. Wir sprechen mit einem jungen Komponisten, der auch moderne Klang- und Rhythmuselemente in die Kirchenmusik aufgenommen hat. Und mit Vertretern der schleswig-holsteinischen und hamburgischen Landeskirchen.
Dann hat sich diese Musik wirklich in den Gemeinden durchgesetzt?
Ganz absolut. Sowohl in den Chören als auch in den Gemeinden. Die Gemeinden empfinden sie nicht mehr als neutönerisch, als experimentell. Die Chöre singen sie, wenn es nicht gerade ganz kleine Chöre sind, doch absolut gängig und üblich.
Sie vertreten die schleswig-holsteinische Landeskirche auf dem Kongress. Gibt es eigentlich wesentliche regionale Unterschiede in Deutschland?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin in einem ganz einem Sonderfall, als ich auf dem Grenzgebiet zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein lebe und spüre das schon da sehr deutlich. Ich bin natürlich als politisch Hamburgischer da ein wenig verwöhnt. Von den Großstädten her haben wir natürlich ein reicheres Gebiet, sowohl in unseren Chören als auch in unseren Hörern. Und das sieht natürlich in einer Großstadt schon anders aus als auf dem flachen Lande.
Ja, gerade was die Interpretation angeht, Herr Dr. Brodde vertritt ja die Hamburgische Kirche. Eine große Gemeinde, eine große Kirche kann es sich natürlich leisten, erstklassige Sänger, erstklassige Organisten zu verpflichten. Und ist nicht eigentlich das eine Voraussetzung für die moderne Kirchenmusik, die doch meistens etwas komplizierter ist?
Auch das kann man nicht sagen. Es gibt doch einen großen Teil von evangelischer Kirchenmusik, der nun wirklich auch für den einfachsten Chor möglich ist. Ich denke etwa an Jahrkreis von Hugo Distler oder an die Kantoreisätze von Bornefeld. Natürlich gibt es auch Werke, die ganz große Könner technisch als Organisten und auch große Chöre verlangen. Das ist ja gerade das Große eigentlich an der modernen Musik, modernen Kirchenmusik, dass sie sowohl für den praktischen Gebrauch wie auch für, wenn ich mal so sagen darf, für die große Abendveranstaltung Werke macht. Wenn ich denke an das große Psalmbuch von Reda oder an die großen Oratorien von Driesler, oder welche Leute man auch immer nehmen mag.
Herr Zimmermann hält einen Vortrag über den Jazz im Rahmen dieser Kirchenmusikertagung, denn man sieht etwas über das enge Gebiet hinaus, auch die elektronische Musik wird behandelt.
Mein Vortragsthema lautet genau formuliert über die Möglichkeiten und Grenzen des Jazz in der modernen Musiksprache. Das bedeutet einerseits eine definitorische Aufgabe, was Jazz streng genommen ist, vor allen Dingen was Jazz kompositorisch ist. Dann in zweiter Linie natürlich, wie weit ein so verstandener Jazz Möglichkeiten für die Kirchenmusik bietet.
Vielleicht, Herr Zimmermann, haben Sie auch den Namen des Reverend McKelsey in die Debatte geworfen, denn in den Kirchen von Harlem, da trifft sich ja beides, trifft sich der Gottesdienst und der Jazz. Und da kann man eigentlich als Europäer nur neidvoll sagen, was für eine ungewöhnliche Verbindung zwischen dem Prediger und seiner Gemeinde durch die Musik.
Sie haben vollkommen recht. Wir könnten uns hier vieles an Spontaneität und Überzeugung und wirklicher Ergriffenheit von diesen Gemeinden absehen. Aber es wäre utopisch und unrealistisch zu glauben, man könnte nun sozusagen diese Ursprünglichkeit hier in Europa aus dem Boden stampfen. Das geht nun gar nicht. Andererseits aber ist natürlich gerade innerhalb auch der vokalen Musik ein neues kompositorisches Prinzip am Werk, genauso wie in der Jazzmusik, das gleiche neue Prinzip. Und ob dieses neue Prinzip nun zu einer Synthese mit der Tradition gelangen kann, das ist eigentlich die Aufgabe, die der Jazz unserer Kirchenmusik stellt.
Wenn ich ein Wort dazwischen sagen darf, hat Herr Zimmermann ja selber durch eine Reihe von Motetten und Kompositionen hier Beispiele geliefert, die doch restlos überzeugen, jedenfalls einen ganz großen Teil der Kirchenmusiker überzeugen.
Ja, und überzeugen Sie aber auch, Herr Doktor, das ist die Frage, überzeugt Sie die Gemeinde, ist die nicht doch in den alten Denkschemen begriffen?
Ja, das ist unterschiedlich. Das ist, glaube ich, eine Generationsfrage. Ich habe selber mit meinem Chor, ich muss gestehen, also als ich die Dinge zuerst auf dem Papier sah und sah Zupfbass und sowas, da dachte ich, aua, was gibt das? Dann gibt es eine Aufnahme bei sagen Sie schnell, in der Kantate-Reihe, habe ich mir die Platten gekauft und sie meinem Chor vorgespielt. Mein Chor hat geradezu verlangt, dass wir diese Stücke singen. Der besteht nun allerdings aus lauter jungen Menschen, die Ältesten sind etwa 30, ist zwischen 18 und 30.
Wir wollen Ihnen, verehrte Hörer, einen Eindruck von einer Kantate des 29-jährigen Karl-Heinz Zimmermann vermitteln, die zweifellos überzeugt.
Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn, gelobt sei des Herrn Name, bis in Ewigkeit,
Afroamerikanische Künstler wie Mahalia Jackson, Paul Robeson oder der Reverend Kelsey wurden in den 1950er Jahren in Deutschland populär. Und über sie hielten Gospels und Spirituals Einzug in hiesige Gotteshäuser. Spirituals definiert der Duden als geistliche Volkslieder der Schwarzen im Süden Nordamerikas. Im Archiv des WDR findet sich eine kurze Reportage mit Höreindrücken eines frühen deutschen Gospelgottesdienstes. Vielleicht achten Sie mal auf das Klatschen.
Was sich gestern Abend in Münsters Überwasserkirche ereignete, wird vorerst in der mehr als 600-jährigen Geschichte des Gotteshauses einmalig bleiben. Als die letzten Takte des Halleluja eine Feierstunde bisher unbekannter Art ausklingen ließen, klatschten mehr als 1000 Menschen Beifall. Er galt jungen Menschen, Studenten der Münsterischen Universität, die das Wagnis unternommen hatten, die Geschichte der Menschwerdung des Herrn in der ausdrucksstarken Sprache der Spirituals und Gospels zu erzählen, der Gesänge also, die aus der Vorstellungswelt der afrikanischen Einwanderer Amerika stammen. Sie berichten vom Heilsgeschehen mit einer Ursprünglichkeit, die dem Musikempfinden des Europäers bis vor wenigen Jahren noch fremd war. Rudi Denecke, 24 Jahre jung, hatte nicht nur die meist mündlich überlieferten Gesänge für seinen fünfköpfigen Chor arrangiert, sondern auch noch einen verbindenden Text geschrieben, der aus der losen Aneinanderreihung von Musikstücken eine dichte und oft fast rührende, zugleich durch die Stärke des Ausdrucks aber auch überzeugende Geschichte werden ließ. Wie die Spiritual Students ihre gewiss nicht leichte Aufgabe bewältigten, mach ein kurzer Ausschnitt zeigen.
Christ is born in the land of Judea. Christus wurde geboren in Judäa. Christ is born in Bethlehem. Tell the story of his glory. Christ born, Christ born.
Christ is born in the land of Judea.
Christ born, Christ born.
Christ is born in the land of Judea.
Christ born, Christ born.
Born by the Holy Virgin Mary.
Christ born, Christ born.
Born in a cradle, Jesus baby.
Christ born, Christ born.
Born in a low and dusty manger.
Christ born, Christ born.
Jesus come in the heavenly stranger.
Christ born, Christ born.
I tell you,
Christ is born in Bethlehem.
Die ehemaligen Sklaven als afrikanische Einwanderer in die USA zu bezeichnen, ist eine ebenso kreative wie beschönigende sprachliche Leistung. Sei's drum, auf den Einzug von Jazz, Blues und Gospel in die Kirchenmusik folgten Mitte der 1960er Jahre die Beatmessen. Und von denen hatten es einige in sich. Zur Einstimmung ein kurzer Ausschnitt aus einem Konzert der Gruppe Rising Stars, der Antwort auf die Frage gibt, wie Deep Purple geklungen hätten, wenn sie in einem westfälischen Redemptoristenkloster gegründet worden wären.
Mitglieder der Band Rising Stars sind Brüder des Redemptoristenordens und verhalfen dem Tag der offenen Tür mit ihrer Beatmesse zu einem flotten Anfang. So viele Besucher hat unsere Kirche noch nie gesehen, das meinten einige der älteren Brüder. Doch gerade die jüngeren Fratres der Kongregation waren es, die diesen Tag organisiert hatten. Aus dem näheren Umkreis kamen 4.000 bis 5.000 Interessierte und das, obwohl sogar eine angesagte Zaubervorstellung ausfallen musste.
Zum König der Beatmessen wurde später der 1934 in Telgte geborene Peter bzw. Piet Janssens. An ihm kam man nicht vorbei, wenn man sich in Westdeutschland mit moderner liturgischer Musik beschäftigen wollte. Seine ersten medialen Spuren finden sich 1967 beim WDR.
Herr Janssens, angefangen hat es eigentlich mit dem Jazz, dem Sie ja auch heute noch sehr verbunden sind und durch den Sie zunächst ja bekannt geworden sind.
Ja, ich habe natürlich frühzeitig mit dem Jazz angefangen, aus echtem Interesse und war aber immer dahinterher, wie man den Jazz in unsere europäische Musikwelt einbauen könnte. Und der aufregendste und dankbarste Moment war eigentlich der Ansatz mit der Kirchenmusik. Und da eine Verschmelzung zu finden.
Und zum ersten Mal in der katholischen Kirche überhaupt ist das im Jahre 1963 geschehen, hier in Münster. Und damals haben Sie die Musik für einen Jazzgottesdienst geschrieben.
Für dieses Konzert, beziehungsweise diese geistliche Musik, habe ich verschiedene Psalmen geschrieben. Das war eigentlich der erste Schritt in der kompositorischen Arbeit mit der Kirchenmusik.
Und wir haben einen Ausschnitt aus diesem Jazzgottesdienst hier.
Das ist der Psalm 141. Mit lauter Stimme rufe ich zu dir.
Und er wird gesungen von Inge Brandenburg.
Ich rufe, o Herr, zu dir.
Herr, erbarme ich meiner.
Meine Zuflucht, sag ich, bist du.
Herr, erbarme ich meiner.
Mein Anteil in der lebendigen Land.
Herr, erbarme ich meiner.
Herr, erbarme dich. Herr, Herr,
Die Jazzsängerin Inge Brandenburg hatte eine mehr als unglückliche musikalische Biografie. Die Musikindustrie sah in ihr vor allem eine Schlagersängerin. Aufnahmen in ihrem Lieblingsmusikstil konnte sie nur wenige machen, obwohl sie wiederholt zur besten Jazzsängerin Deutschlands gewählt wurde. Vielleicht deshalb, vielleicht aber auch aus einer ganz handfesten materiellen Motivation, wandte sie sich in den späten 1960er Jahren der religiösen Musik zu. Wir hören jetzt das 1970 von Peter Janssens komponierte Lied vom Kürbis, dessen Text eine spirituelle Wohlstandsverwahrlosung anprangert.
Sonntag zum Altar. Der Pfarrer sprach vom Teilen, der Hunger wäre groß. Zu Haus aß ich mein Schnitzel und war den Kürbis los.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Stände reinstecken. Und dann der Geruch vom Lötzinn. Und täglich derselbe Blödsinn.
Du kleine Löterin, Halle 6, Platz 7. Was hast du alles schon gelötet?
Peter Janssens Gruppe mit dem Lied Du kleine Löterin aus dem Jahr 1975. Das Lied gehört zu den, nun ja, unfreiwilligen Klassikern christlicher Popmusik. Komponist Janssens galt bald als Erfinder des Sacropop. Bereits 1973 gab es einen Wettbewerb für diesen neuen Musikstil in Düsseldorf. In den 1970er Jahren brachte Janssens meistens zwei Alben pro Jahr auf seinem eigenen Plattenlabel heraus, das er nach seinem Spitznamen Pete Beat genannt hatte. Diese Lieder waren klar dem Geist ihrer Zeit verhaftet. Trotzdem wurden über die Jahre einige von Janssens Platten zu gesuchten Sammlerobjekten. Und so haben sie noch heute eine beachtliche Fangemeinde, wenn auch eine andere, als sich Janssens erhofft hatte. Zu den Fans gehörte auch der Satiriker Wiglaf Droste, der das Lied von der kleinen Löterin mit seinem Spardosen-Terzett nachspielte und auch gleich eine Erklärung dazu abgab. Und die will ich Ihnen nicht vorenthalten.
In den 70er Jahren des letzten Jahrtausends versuchte ein Mann namens Piet Janssens von Telgt in Münsterland aus, die Welt mit einer Mischung aus christlich-protestantischer Erweckungslyrik und sozialistischem Agitprop zu überziehen. Er kam damit immerhin bis nach Frankfurt am Main, wo er auf dem Kirchentag 1975 ein Großwerk vorlegte. Leben wird es geben. Was soll man zu diesem Titel sagen, außer, ja, sicher. Unser Freund Ralf Otto zog die LP aus seiner Konfirmationskiste und schenkte sie uns. Eine Mischung aus Faszination und Fassungslosigkeit ergriff uns. Vor allem ein Stück tat es uns an. Ein Lied, mit dem Piet Janssens sich explizit an den weiblichen Teil des Proletariats richtete und das sie niemals als anzüglich missverstehen dürfen. Du kleine Löterin.
Im Fahrwasser des von Peter Janssens begründeten Sacropop dümpelten ab Mitte der 1970er Jahre immer mehr solcher Gruppen, wie zum Beispiel die Funkband Impulse oder das Folkduo Arno und Andreas, deren Platten man heute auf Trödelmärkten gerne in den 50-Cent-Kisten zwischen Karel Gott und James Last findet. Irgendwann gab es so viele von ihnen, dass sich auch der Schulfunk des NDR dieser Thematik annahm. Und das tat er auf akustisch sehr anschauliche Art und Weise, wie Sie gleich hören werden.
Gottesdienste in anderer Form sind heute keine Seltenheit mehr. Dabei gibt es neue Bestandteile, gegen die keiner etwas hat. Zum Beispiel biblische Lesungen in moderner Übersetzung oder die Verwendung von Lichtbildern. Aber die musikalische Ausgestaltung. Die einen wollen Beat, andere mehr Traditionelles und wieder andere Schlager.
Im Bereich der musikalischen Ausgestaltung gibt es Auseinandersetzungen, scheinbar unüberbrückbare Gegensätze.
Ist das eigentlich immer so gewesen?
Nein, früher nicht. Hört euch doch mal ein Stück aus dem Bereich der populären Musik um das Jahr 1600 an, also Volksmusik der damaligen Zeit, die in Gasthäusern, zu Festlichkeiten aller Art, auf der Straße und so weiter gesungen wurde.
Ein altes Liebeslied. Es war so beliebt, dass in den folgenden 50 Jahren viele Dichter neue Texte zu dieser Melodie geschrieben haben. Auch Texte mit religiösem Inhalt, die dann in Gottesdiensten gesungen wurden.
Schaut mal in das heute gebräuchliche Kirchengesangbuch. Dort sind einige dieser Nachdichtungen zu finden. Eine davon hören wir uns mal an. Zuerst ein Lied, das von der Liebe zu einem Mädchen handelt. Und jetzt dieselbe Melodie mit einem Text über das Leiden und Sterben Jesu von Nazareth. Damals empfand das kein Mensch als Bruch. Die Musik in der Kirche klang im Wesentlichen genauso wie die Musik auf den Straßen, in den Gasthäusern, bei Festlichkeiten.
Wie wäre das heute? Kennt ihr noch den Schlager »Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen«?
Am Sonntag will mein Süßer.
Mit einem religiösen Text könnte der Schlager etwa so klingen.
So glaub doch, dass auch Jesus für dich da sein will. Für uns gab er sich hin, drum ändere deinen Sinn. So glaub doch, dass auch Jesus für dich weiterlebt und nicht im Himmel schwebt. Er ist bei dir und selbst am Arbeitsplatz und auch bei deinem Schatz. Vergiss das nicht, es gilt für mich und auch für dich. So glaub doch, dass auch Jesus für dich.
Man merkt sofort, das geht nicht. Das klingt komisch. Die unbeschwerte Musik lässt den ernst gemeinten Text lächerlich erscheinen.
Tja, so geht's also nicht. Trotzdem meinen viele, es sei richtig, mit der Beliebtheit der populären Musik den Gottesdienst interessanter und lebendiger zu machen.
Moderne Kirchenmusik befand sich also auf einer ständigen Gratwanderung. Wie viel Pop, wie viel Anlehnung an den Zeitgeist ist möglich und wo wird es anbiedernd oder sogar kitschig? Gospel und Spirituals waren ja entliehene religiöse Elemente aus einer anderen Kultur. Die davon inspirierten Schlager mit religiösen Inhalten oder mit Hinweisen auf den christlichen Glauben fielen bald dem sich ändernden musikalischen Geschmack zum Opfer. Schon 10 Jahre nach seinem großen Erfolg klang der Schlager bzw. das neue geistliche Lied »Danke« mit seinem Arrangement unfassbar kitschig.
Danke, dein Heil kennt keine Schrei.
Ich finde den Text genauso lebensfremd wie die alten Texte im Kirchengesangbuch. Dein Heil kennt keine Schranken. Wo erfahre ich denn das? Das ist mir zu allgemein. Mir werden doch überall Grenzen gesetzt. Das klingt einfach nur fromm. Ich brauche nur mal an einen Morgen zu denken, an dem ich einfach keine Lust habe, nicht gern aufstehe und die Arbeit mir nicht den geringsten Spaß macht. Und dann danke für diesen guten Morgen.
1978 veranstaltete der NDR-Schulfunk dann ein Experiment.
Wir haben in unserer Kirchengemeinde einen Gottesdienst veranstaltet, in dem eine Gospelgruppe Musik machte. Die Gruppe hat ihre Musik aber nicht nur vorgespielt. Der Bandleader hat auch versucht, uns mit Bewegungen und Klatschen in seine Musik reinzubringen. Nach dem Gottesdienst haben wir Besucher dazu nach ihrer Meinung gefragt. Hier das Ergebnis.
Wir sind alle unheimlich mitgegangen. Das hat irgendwie Spaß gemacht und wir haben eigentlich ziemlich gebrüllt. Da gingen vielleicht auch ein paar Töne daneben oder so. Aber das macht ja nichts. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Also zuerst ist mir aufgefallen, da war das alles noch so ein bisschen so gespannt. Da hat sich keiner getraut mit zu klatschen und so. Aber nachher, finde ich, sind wir doch eigentlich alle ziemlich gut mitgegangen. Da kann man sich irgendwie besser so auch Gefühle und so besser mit ausdrücken mit solcher Musik.
Was für Gefühle denkst du?
Ja, zum Beispiel, das kann man nicht sagen, aber man kann dann mehr singen, wie man möchte. So. Man kann, wie man will, man kann auch laut singen, man kann dann auch fast schreien oder so und das macht nichts. Oder man kann laut mitklatschen. Und das kann man da eben nicht, da muss man dann so artig da sitzen.
Und du machst eigentlich viel lieber auch mitschreien und mitklatschen?
Ja.
Und bei dir?
Ja, ich bin auch also besser in Stimmung gekommen als bei den Kirchenliedern. Die sind irgendwie so lahmarschig und so, also nicht so schnell. Und dass man da mitklatschen kann und in Stimmung kommt, das eben auch, also wie Anja schon gesagt hat, dass man also laut schreien kann, wie man will und nicht so eine vorgegebene Noten und so hat, sondern auch mal so ein bisschen variieren kann und dann klatschen, ist irgendwie eine bessere Stimmung, als wenn das so langsam ist.
Natürlich gab es auch Gottesdienstbesucher, die nicht dieser Meinung waren.
Ja, ich habe so hingenommen, wie es gesungen wurde. Und den Text hat man ja weniger verstanden. Nicht? Aber
ein Beispiel dafür, dass ältere Gottesdienstbesucher überfordert waren. Nur wenige verstanden den englischen Originaltext und kaum einer konnte ihn mitsingen. Um das Mitmachen und Verstehen für alle zu erleichtern, gab es auch Spirituals in deutscher Fassung.
Dazu hatten die älteren Teilnehmer schon eine positivere Ansicht.
Sonst das Deutsch, was wir Deutsch gesungen haben, war ja nett, nicht? Wo wir alle mitgesungen haben. Na ja, war mal was anderes, ne? Und,
oh doch. Aber auch Angehörige der mittleren Generation meldeten sich zu Wort.
Also ich fand es großartig. Ich wusste es vorher nicht. Ich fand es sehr gut und ich fand überhaupt gut, wie viele auch von den Älteren mitgegangen sind und es mitgemacht haben. Obwohl ich eben gesagt habe, die deutschen Texte passen zwar nicht gut dazu, aber als Überbrückung für gerade für die alte Generation ist es wichtig, dass auch mal was in Deutsch gesungen wird, damit die Texte wirklich begriffen werden und damit auch die Alten, die ablehnend sind zum Teil, völlig verständlich, merken, das hat doch was mit Kirche zu tun. Das fand ich also gut.
Dazu der Leiter der Gruppe.
Es ist so, dass
die englische Sprache einen ganz bestimmten Assoziationsbereich gekriegt hat durch die Schwarzen und deren Religionserfassung und deren Glauben. Und insofern sind tatsächliche Unterschiede da, wenn ich zum Beispiel Jesus sag oder Jesus oder Himmel oder Heaven oder Fluss, was bei uns an sich gar nichts bedeutet, und River. Und es sind oft Assoziationen dabei, die mir persönlich sehr viel bedeuten, wo ich aber keine entsprechenden deutschen Worte für finde. Und insofern kommt mir jeder deutsche Text einfach von der Assoziation des Textes, was mir das einzelne Wort einfach gibt, immer aufgesetzt vor.
Die kulturelle Transferleistung des sogenannten Feelings der englischsprachigen Gospels und Spirituals in die deutsche Gesangskultur erwies sich insgesamt schwieriger als angenommen. Aus der Retrospektive betrachtet sind die 1950er Jahre von vielen ehrenwerten, aber letztlich doch vergeblichen Bemühungen geprägt, zu einer eigenen, zeitgemäßen musikalischen Ausdrucksform zu finden. Zu groß war die Zäsur, die das Nazi-Regime in die Entwicklung der Kirchenmusik gerissen hatte. Zu groß war außerdem die kulturelle Distanz zur Musik der dem Sklaventum entronnenen, aber dennoch unterdrückten Kirchen afroamerikanischer Prägung, denen man sich gerne angenähert hätte. Hören wir zum Schluss noch eines der Lieder, bei denen das vielleicht noch am besten gelang. 1964 sang der damals noch als deutscher Blues- und Jazzsänger bekannte Knut Kiesewetter das Lied »Junge, mach mal Pause«, bevor er sich als Interpret plattdeutscher Lieder hervortat. Es war eine deutsche Fassung des Bobby Darin-Songs »Jailer, bring me water«, den sich Darin seinerseits aus alten Gospels zusammengeklaubt hatte.
»Junge, mach mal Pause«, das Leben ist so schön. Junge, mach mal Pause. Junge, mach mal Pause. Junge, mach mal Pause. Das Leben ist so schön. Freu dich doch über die Sonne. Freu dich auch über den Regen. Über die Blumen an den Wegen, die deine Augen sehen. Junge, mach mal Pause. Junge, mach mal Pause. Junge, mach mal Pause. Schalt endlich einmal ab. Denk nicht immer an morgen.
Und damit beenden wir unseren Ritt durch die Geschichte der modernen populären Kirchenmusik in Deutschland von 1950 bis 1980. Wenn Sie noch mehr Beiträge zum Thema Spiritualität und Musik hören wollen, dann gucken Sie doch mal in der Deutschlandfunk-App nach. Bei den Religionen wie auch bei unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk Tag für Tag werden Sie bestimmt fündig. Machen Sie es gut und bis bald.